SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Es hat, wie ich finde, erstaunlich lange gedauert, bis die Parteien im Wahlkampf auf das Thema Klimaschutz eingestiegen sind. Klar, außer die Grünen natürlich. Erst nach dem ersten Fernsehtriell am vergangenen Sonntag kam die Ankündigung von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, mit einem Klimateam in die Offensive gehen zu wollen. Dabei ist der Klimaschutz neben Corona das Thema der Gegenwart. Bernhard Pötter gehört zu denen, die das schon früh erkannt haben. Der Journalist schreibt zum Thema Klima, Energie und Umwelt in der Berliner Tageszeitung Taz. Und aktuell ist jetzt ein Buch von ihm erschienen mit dem Titel Die grüne Null, der Kampf um Deutschlands Zukunft ohne Kohle, Öl und Gas. Herr Pötter, ich kenne die schwarze Null, wenn es um den Haushalt geht. Was ist denn die grüne Null?
Ja, die grüne Null ist das, wo wir hinwollen, nämlich im Jahr 2045, wie wir beschlossen haben und per Gesetz hier im Bundestag verkündet haben, bei null Treibhausgasen zu sein. Und deswegen ist diese Null grün, anders als die schwarze Null.
Also grüne Null ist gleich Klimaneutralität, richtig?
Genau, also das ist sozusagen mein Chiffre dafür. Offiziell heißt das ja klimaneutral und das ist ja ein schwieriges Wort, ein kompliziertes Wort für ein relativ kompliziertes Konzept, so ähnlich wie mit der Nachhaltigkeit manchmal. Und ich versuche in dem Buch halt dieses Komplizierte so ein bisschen runterzubrechen und eben als Geschichte zu erzählen. Also was ist das eigentlich, wo stehen wir gerade und welche Wege gibt's dahin und wo sind wir schon auf dem Weg und wer und was bremst uns noch?
Bleiben wir doch mal bei dem, was ist das eigentlich? Also was heißt Klimaneutralität? Eigentlich bedeutet Neutralität ja, dass etwas auf Null runtergefahren werden muss. Also hier in diesem Fall Ausstoß von Kohle, Öl und Erdgas um 100% reduzieren?
Genau, also letztlich heißt das ganz simpel betrachtet, dass Deutschland in dem Fall, und die EU hat das ja auch beschlossen, nicht mehr Treibhausgase durch die Verbrennung von fossilen Rohstoffen ausstoßen darf, als gebunden werden. Also der Wald, die Böden binden ja auch Kohlenstoff. Aber letztlich heißt das, das ist marginal, wenn man das im großen Ganzen sieht, letztlich heißt das, dass unsere Art zu wirtschaften, die zum großen Teil immer noch auf fossilen Energien beruht, in diesen inzwischen nur noch 24 Jahren ersetzt werden muss durch eine Art von Wirtschaften, in der keine Treibhausgase mehr entstehen.
Gehen wir das mal in groben Zügen durch, was Ihrer Meinung nach passieren muss. Also erster Punkt, wenn die deutsche Wirtschaft in Richtung grüne Null oder Klimaneutralität umgebaut würde, unter einer neuen Bundesregierung zum Beispiel, dann würde das zunächst mal ziemlich viel Geld kosten. Sie sprechen in Ihrem Buch von den Finanzen als Ökohebel. Wo müsste dieses Geld dann hinfließen?
Also erstmal muss man sagen, wir reden nicht mehr im Konjunktiv. Es ist nicht so, dass die Industrie und das umgebaut werden müsste, sondern es muss umgebaut werden. Also es ist Beschluss und die Physik sagt uns und allen anderen Ländern der Welt auch, dass es so sein muss und so sein wird. Und das Interessante daran ist, dass inzwischen sehr viele, gerade in der Industrie, das auch begriffen haben. Und da gibt es eine sehr große Bereitschaft, da kräftig voranzumachen. Man kennt das Beispiel von VW zum Beispiel, die jetzt ja schon vor ein paar Jahren gesagt haben, wir gehen weg vom Verbrenner und schneller, als es alle dachten, hin in die Elektromobilität. Und es gibt auch andere große Industriebetriebe. Ich war bei ThyssenKrupp in Duisburg bei der Stahlherstellung. Die sagen, wir sehen, dass wir in diese Richtung gehen wollen und müssen. Und wir haben die Technik dazu. Wir brauchen natürlich Hilfe, wir brauchen Investitionen, wir brauchen Subventionen. Aber der Weg ist klar. Also da muss das Geld hingehen. Die Rede ist von 70 Milliarden Euro Investitionen im Jahr. Das klingt erstmal sehr viel, ist aber nur ein Zehntel etwa dessen, was die Wirtschaft ohnehin jedes Jahr investiert. Also das Geld ist durchaus, also es ist viel Geld, aber das ist durchaus machbar. Und sicherlich wird es auch Subventionen und Staatshilfen dabei geben für diesen Weg.
Nochmal, aber wo genau? Also wenn wir jetzt nochmal ganz konkret werden. Also Sie haben gesagt, es darf nicht mehr im Konjunktiv geredet werden. Es kann nicht mehr im Konjunktiv geredet werden. Es muss investiert werden. Wohin fließt dieses Geld?
Also das Geld fließt einerseits in den Aufbau eines anderen Stromsystems. Das sehen wir in Deutschland ja schon seit 20 Jahren. Also weg von Kohle und Atom und auch von Gas hin in Erneuerbare. Da wird sehr viel Geld hinfließen in den Aufbau von Leitungen. Das Geld fließt in die Industriebetriebe, die zum Beispiel auf Wasserstoff umsteigen müssen. Das Geld fließt in den Aufbau von Infrastruktur wie zum Beispiel Ladeinfrastruktur für Elektromobile. Das Geld fließt in die Dämmung und den Umbau von Gebäuden, was ein sehr großer Bereich ist. Geld fließt zum Beispiel auch in die Landwirtschaft, um die umzubauen. Mhm. Es gibt sehr viele Bereiche. Man darf aber nicht den Eindruck erwecken, dass jetzt alles so wahnsinnig teuer ist, dass es nicht geht. Denn es gibt auch sehr viele auf der anderen Seite Kosten, die dann nicht mehr entstehen, wenn man in diese Richtung geht.
Also das klang jetzt so, als ob da ganz viel passiert. Aber der Untertitel Ihres Buches heißt ja Der Kampf um Deutschlands Zukunft ohne Kohle, Öl und Gas. Also Sie haben gesagt, die Wirtschaft hat das erkannt. Wer kämpft da noch?
Ja, es kämpfen einerseits natürlich die, sage ich mal, die Alten aus der Wirtschaft gegen die Neuen. Also man sieht bei der Stromherstellung natürlich, dass wer ein abgeschriebenes Braunkohlekraftwerk hat, will das natürlich möglichst lange noch laufen lassen. Und wer eine neue Solar- oder Windenergieanlage ans Netz bringt, der will natürlich möglichst schnell und möglichst profitabel in den Markt. Dann kämpfen ganz klar die Neuen, die kommen, also auch in der Industrie zum Beispiel um Subventionen. Es kämpfen aber auch ganz klar sozusagen Strukturkonservative im weitesten Sinne darum, bestimmte Strukturen zu erhalten. Also die Debatte zum Beispiel um den Verbrennungsmotor, der möglichst noch weitergetrieben werden sollte, im Gegensatz zur Elektromobilität, ist ein Beispiel dafür. Da wird mit sehr harten Bandagen und sehr viel Geld durchaus gekämpft.
Und was ist mit den Menschen, also denjenigen, die sich vielleicht nicht ganz vorne engagieren, ist das Ihrem Eindruck nach jetzt bei denen wirklich angekommen, dass wenn wir Überschwemmungen, Waldbrände und das Abschmelzen der Polklappen verhindern wollen oder eindämmen wollen, muss man ja sagen, wir jetzt handeln müssen?
Das fand ich eines der interessantesten Ergebnisse der Recherche, dass man den Eindruck hat, dass die, sage ich jetzt mal, die Menschen, wenn man sie fragt und wenn man mit ihnen ernsthaft redet, dass die offenbar bereit sind, sehr viel zu tun. Also ich war erstaunt. Es gibt ja jede Menge, es gibt Umfragen nach dem Motto, was ist euch wichtig, was wisst ihr? Aber es gibt zum Beispiel, es gab vor ein paar Wochen, ein paar Monaten hier in Berlin diesen oder einen deutschlandweiten Bürgerrat, wo also 160 Leute aus der ganzen Bundesrepublik per Zufall ausgewählt wurden, die dann hinterher sagen wollten, was wollen wir denn machen beim Klima? Und die kamen mit sehr weitreichenden und auch sehr einschneidenden, auch für ihr eigenes Leben, sehr einschneidenden Sachen, weil sie vorher beraten und informiert worden waren. Also diese Idee, dass die Leute alle nicht bereit sind, mal ganz abgesehen, und das war noch vor der Flut in Ahrweiler, die Idee, dass die Leute alle nicht bereit sind, da glaube ich nicht dran. Ich glaube, es gibt eine große Bereitschaft zu sagen, wir sehen, es gibt, wir müssen handeln und lass uns mal handeln und lass uns mal vorangehen und lass uns mal machen.
Also keine Angst vor der großen Veränderung.
Na, die Leute haben natürlich Angst vor der Veränderung, aber sie sehen, dass die Veränderung ja ohnehin kommt in der einen oder in der anderen Weise. Also die Leute, und da kommt dann wieder die Flut oder sowas wie die Berichte über vom Weltklimarat und was wir sehen, die Brände. Das nimmt ja jeder wahr, dass irgendwie im letzten, vor 2 Jahren Australien abgebrannt ist. Also die Leute sehen, glaube ich jedenfalls, viele von den Leuten, deutlich eine Mehrheit, die sehen, wir müssen uns bewegen. Und wenn dann jemand kommt und ein Angebot macht und sagt, wir können uns bewegen und es wird nicht alles furchtbar, sondern wir haben die Wege, wir müssen nur ein bisschen was ändern oder wir müssen tatsächlich was ändern, aber man kann es machen, dann habe ich die Ahnung, dass sehr viele Leute sagen, dann lass es uns doch probieren.
Ich nehme an, Sie hätten Ihr Buch auch nicht geschrieben, wenn Sie nicht optimistisch wären, dass wir das schaffen mit der Klimaneutralität oder der grünen Null oder zumindest, wenn Sie nicht davon überzeugt wären, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen.
Ja, ob ich so optimistisch bin, weiß ich gar nicht. Denn je tiefer man in die Materie einsteigt, desto komplexer wird es und desto mehr wird einem auch klar, wie schwierig Wandel bei sowas ist. Aber ich denke schon, dass das eine ganz wichtige Frage ist und dass sich da sehr viel tut. Und als Journalist schaue ich dann natürlich erstmal drauf und bin fasziniert von dem, was gerade passiert, was wir auch in Deutschland sehen in den letzten 2, 3 Jahren durch zum Beispiel die Fridays-Bewegung, aber auch durch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht in diesem Jahr, dass plötzlich sehr viel möglich ist, dass plötzlich sich so Räume für so Fenster der Möglichkeit, wie man immer sagt, eröffnen. Und wir haben eine Bundestagswahl vor der Tür. Und das wird auch sehr interessant, wie nach der Wahl sich die Parteien zu diesen Sachen verhalten, zu denen sie sich verhalten müssen.
Der Taz-Journalist und Klimaexperte Bernhard Pötter über die dringende Notwendigkeit angesichts des dramatisch voranschreitenden Klimawandels, doch noch die Kurve zu kriegen, hin zur Klimaneutralität. Sein Buch Die grüne Null, der Kampf um Deutschlands Zukunft ohne Kohle, Öl und Gas, ist im Piper Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Herr Pötter, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.